Ja, weil mit Witzigkeit haben wir es eh nicht so,
hey.
Großen und Ganzen.
Meinst du, wir müssen eine höhere Punchline-Dichte haben und mehr Jokes reinbringen?
Ich kenne dieses Wort nicht.
Du kennst das Wort Punchline nicht?
Ja, ich könnte es übersetzen, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Das
heißt Pointe.
Ah, warum sagst du das dann nicht?
Ja, weil Punchline einfach viel gangstermäßiger ist, Mann.
Du bist Noob, hä? Das gibt's ja nicht.
Pointe.
Pointe.
Pointe. Ich habe die Pointe vergessen. Jetzt mach mal ein episches Intro, das vor Epik nur so trieft. Und dass ich nur noch so mit Gänsehaut vom Rechner sitze und so, wow.
Okay, also, dann machen wir 5, 4, 3, 2, 1.
Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.
Welcome, ladies and gentlemen, to the English Weeks. Wir sind die Erfolgsfans und nehmen auf Folge 16 am 24.09.2012. Mein Name ist Nikola Emig und bei mir ist the wonderful, the amazing Ruben Schulze-Fröhlich. Servus, Ruben.
Oh, thank you so much. Ah, was für eine schöne Einleitung mit den englischen Wochen. Da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Sehr, sehr geil. Danke.
Ja,
servus.
Total kreativ.
Ja, es ist unglaublich, da hast du sicher stundenlang dran geschrieben an dieser Einleitung, oder?
Ja.
Hast du auch so Gag-Autoren engagiert für die Folge jetzt?
Ja, ich habe Leute, die mir eine Punchline schreiben, engagiert.
Okay, sehr gut. Also so gute Punchlines sind auch eminent wichtig für Podcasts.
Genau. Sau cool, Leute. Wisst ihr, mit was wir anfangen? Und zwar haben wir letzte Woche in der Erfolgsfans-Folge Nummer 15 ein Gewinnspiel abgehalten und haben da tatsächlich ein paar Einsendungen bekommen. Man konnte eine CD gewinnen, wo so verrückte Bayern-Fans drauf sind. Bayern-Fans-Songs sind da drauf, nicht verrückte Bayern-Fans.
Ja, ganz offiziell.
Richtig.
Die Stimmen des Südens, Songs von Fans für Fans.
Richtig.
Ich halte es gerade in der Hand, ihr könnt schon hier die Folie rascheln hören.
Genau, und was ihr...
Sexy time.
Und was ihr bei mir rascheln hören könnt, sind die ganzen Lose, beziehungsweise die Zettel, wo die Namen der richtigen Einsendungen draufstehen. Übrigens waren alle Einsendungen richtig. Wahrscheinlich ist es so, dass die Leute, die es wissen, die schreiben es halt dann. Und die, die es nicht wissen, die schreiben halt dann gar nicht. Aber wie dem auch sei. Ich werde hier jetzt eine Ziehung vollführen. Und zwar hier, ich habe den Zettel.
Ich hoffe, du hast den Zettel mit meinem Namen ganz oben hingelegt, wie ausgemacht.
Nein.
Oh.
Und zwar, ich habe ihn hier vor mir liegen und gewonnen hat Markus Hinterreiter. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Ich hoffe, du hörst uns. Dann kannst du uns...
Bravo!
Jawohl, ja, herzlichen Glückwunsch, genau. Und dann kannst du uns vielleicht nochmal schreiben an podcast@erfolgsfans.com bezüglich deiner Adresse, weil du weder dem Ruben noch mir persönlich bekannt bist. Deswegen müssten wir uns darum kümmern, dass wir dir das per Post zukommen lassen. Und
ach ja, er hat die gar nicht in seiner E-Mail geschrieben. Ah, stimmt.
Ja, das ist richtig. Aber wir können ihm ja auch einfach auf die E-Mail antworten. So
ja,
modern,
das machen wir.
Genau, so modern sind wir. Welcome to 2012.
Und er hat es ja sogar komplett richtig gewusst. Er wusste, der Komponist von Stern des Südens ist Willi Astor. Und beim Text hat Stefan Lehmann geholfen.
Richtig.
Exzellent, Markus, exzellent.
Sehr schön. Also, du wirst bald eine tolle CD haben, kannst uns ja mal schreiben, was du davon hältst.
So, und jetzt genug mit dem Gewinnspiel, weil die Leute, die das nicht interessiert, die sind jetzt schon genervt und würden dann bald den Ausknopf drücken.
Ja, genau.
Vielleicht. Weiß ich nicht.
Gut, ja, ich würde sagen, da ja, wie schon angekündigt, English Weeks derzeit stattfinden, haben wir ja zwei Spiele zu besprechen. Und zwar einmal FCB gegen Valencia, Klammer auf, Champions League, Klammer zu. Und einmal Schalke gegen FCB, Klammer auf, Bundesliga, Klammer zu. Deswegen kümmern wir uns um FC Bayern gegen Valencia als erstes. Wir gehen da ganz chronologisch vor.
Absolut. Und wir am Ende der letzten Folge haben ja gesagt, jetzt kommt die erste Woche der Entscheidung, wo wir mal die richtig harten Gegner jetzt so langsam kriegen. Und wir haben uns gefragt, ja, was werden wir in einer Woche wohl sagen? Und wir können eigentlich nur sagen, geil.
Wir haben doppelgeil.
Jetzt mega überragend in beiden Spielen gespielt, aber doch souverän und wirklich solide. Wir haben zwei Siege eingefahren gegen Valencia und auf Schalke. Ich meine, was will man mehr? Wahnsinn.
Ja, super. Und was mich persönlich auch freut, jetzt allerdings nur sozusagen aus hedonistischen Gründen, ist, dass Martinez tatsächlich in der Startaufstellung gegen Valencia war.
Ja, du hattest recht. Ich hab vermutet, dass er vielleicht noch nicht in der Startaufstellung steht. Mhm. Aber Don Jupp wird sich wohl gedacht haben, na, vielleicht gegen seine Landsleute oder auch die neue Rotation. Das ist ja auch ein Hauptthema heute von uns. Auf jeden Fall stand er in der Startaufstellung zusammen mit Schweini.
Ja, und wie gesagt, ich habe es auch gedacht, dass es deswegen ist, weil es halt gegen Spanien geht. Und war ja auch der Fall, weil gegen Schalke stand er dann nicht mehr in der Startelf. Mhm. Na gut,
das ist
neben...
Ja, das große Thema Rotation. Das wird eh noch sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten genau. In der Aufstellung gab es Überraschungen. Ja, die Hauptüberraschung, die größte Überraschung war eigentlich Pizarro, oder?
Ja, da hat der Jupp tatsächlich einfach mal das Rotationsprinzip voll durchgezogen und auf Erfahrung gesetzt.
Ja, ich konnte mir gar nicht so genau erklären, warum er das jetzt gemacht hat. Aber also mit Mandzukic selber scheint ja alles okay gewesen zu sein, oder?
Ja, hätte ich auch gedacht. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung.
Also viele haben ja vermutet, dass es ja an Pizarros Erfahrung liegt im internationalen Wettbewerben, wobei Mandzukic ja auch schon Champions League gespielt hat. Ich glaube, war er Dynamo Zagreb oder sowas, hat er schon Champions League gespielt. Aber Pizarro halt einfach viel mehr Erfahrung hat und er anscheinend im Spiel mit dem Rücken zum Tor besser ist. Und hier Valencia ja dafür bekannt ist, dass sie einen sehr krassen Abwehrriegel auffahren, dann relativ viel Platz haben zu den Stürmern und dann mal versuchen, das hoch zu überbrücken. Und da brauchst du natürlich einen spielstarken Stürmer. Ja.
Ja.
Ich kann aber auch nur mutmaßen, was er sich dabei gedacht hat. Ansonsten neuer Lahm, Boateng, Dante und Badstuber. Wie gesagt, Martinez und Schweini und Robben, Kroos, Ribéry und Pizarro in der Startelf.
Genau.
Ja, und eigentlich, wenn wir jetzt mal so durchgehen, von Anfang an haben wir das Spiel eigentlich dominiert. Valencia hat sich für meinen Geschmack schon überraschend stark hinten reingestellt eigentlich. Ich habe mir gedacht, dass sie defensiv agieren werden, aber dass sie so seltsam spielen, das habe ich nun doch nicht erwartet.
Ja, ich fand jetzt ehrlich gesagt auch nach dem 1:0 war es auch so. Dann habe ich irgendwie, hat so gewirkt, oh, sind die vielleicht jetzt schon sogar zufrieden. Die haben gesagt, na gut, 1:0, tüt mal ein, gehen nach Hause.
Und, ja, das hätten sie wahrscheinlich so angenommen.
Ja, das fand ich tatsächlich, fand ich auch ein bisschen komisch, dass die so wenig da wollten. Aber vielleicht ist es halt auch irgendwie mittlerweile so dieser Mythos FC Bayern, der halt jetzt tatsächlich schon sehr oft im Champions League-Finale in kürzerer Zeit war. Und das halt auch, ja, das mittlerweile so angekommen sein sollte, dass man da halt auch mal gern mit einem 1:0 nach Hause gehen kann und dann auch sagt, na gut, mei, so besser geht's nicht.
Ja, also in Spanien hat die La Bestia Negra, wie wir dort genannt werden, tatsächlich einen unglaublichen Ruf. Wenn du dir dann so die AS und die Marca anschaust vor den Spieltagen, da liest du dann so Überschriften wie, oh Gott, die Bayern wieder oder irgendwie sowas. Die haben tatsächlich einen Heidenrespekt vor uns. Und das finde ich auch geil, wie wir uns dem wieder erarbeitet haben. Weil wir haben da eigentlich, gerade in der Champions League, in den letzten Jahren, bis auf Barcelona, die hatten wir da noch nicht in unserer jetzt guten Phase, alles ausgeschaltet, was Rang und Namen hat. Wir haben Real ausgeschaltet, Valencia gegen Real, es hat ja schon fast eine Tradition, dass wir die gegen die gewinnen, deshalb nennen die uns ja auch so. Das war super. Also nicht schlecht.
Genau. Magst du mal aufs 1:0 schon eingehen oder hast du davor noch ein paar Szenen, die du gern rausgreifen würdest?
Na, davor war eigentlich nicht wirklich viel los. Da muss man auch sagen, wir hatten jetzt auch nicht so die wahnsinnigen Torchancen davor. Ich glaube, Toni Kroos hatte eine relativ gute Fernschusschance, aber ansonsten waren wir jetzt auch nicht so stark vorne vertreten. Ich muss sagen, ich habe ja auch eigentlich die ganze Zeit auf Martinez geschaut, so mal jetzt, um zu sehen einfach, ja, wie spielt er denn? Wie sind so die Abstimmung mit Schweini, mit der Hintermannschaft? Wie läuft das alles? Und ja, ich würde mal sagen, er hat solide gespielt in der ersten Halbzeit bis zum Tor. Einfach relativ unauffällig. Was mir manchmal negativ aufgefallen ist, das war auch im Schalke-Spiel noch so, aber ich denke, das wird sich auch geben. Er hat oft nicht den direkten Weg, sondern immer den sicheren Weg gewählt. Das war so eine ganz prägnante Situation. Da war Robben relativ frei vorne und er hätte ihn mit einem schönen, scharfen, platzierten Schuss direkt anspielen können, aber er passt lieber nochmal auf Lahm, der dann erst auf Robben passt. Und so verliert man natürlich Zeit. Aber es war jetzt nichts Schlimmes.
Ja, da gehört natürlich auch erstmal so ein bisschen mehr Standing dazu. Und wenn er sich das in 2, 3 Spielen verdient hat, wird er vielleicht auch mal dann den direkten Weg wählen. Aber ist doch klar, weißt du, wenn du halt wo neu hinkommst, dann machst du auch nicht einen gleich auf dicke Hose. Vielleicht im allerersten Spiel, um mal zu zeigen, hey, Achtung, hier bin ich. Aber dann, glaube ich, versuchst du tatsächlich einfach mehr Teil der Mannschaft zu sein. Und dann schaust du mal lieber, mach mal lieber mal sicher. Und ja, das klar. Ist besser.
Man muss sich ja immer erst reinfinden. Ich fand, er ist nicht besonders aufgefallen, aber weder positiv noch negativ, er hat einfach ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Und in der 38. Minute haben wir dann das sehr wichtige 1:0 gemacht und da hat es mich einfach wieder absolut gefreut, zu sehen, wie Schweinis Formkurve immer weiter nach oben steigt, wie er mehr Selbstvertrauen fasst und einfach durch Robben schön vorbereitet, auch vorher durch Toni Kroos mit schicker Einzelleistung. Da dachte ich schon eher, wir tändeln den ganzen Spielzug wieder durch die Langsamkeit von Toni Kroos. Aber er hat es dann schön auf Robben weitergegeben und Robben dann direkt zu Schweini, der hat, glaube ich, sogar Volley abgezogen, Ball war noch leicht abgefälscht, 1:0, perfekt.
Ja, also das hat man schon so vor der Halbzeitpause dann gemerkt, dass wir dann noch mal ein bisschen angezogen haben und dann wurde das Tor halt dann tatsächlich auch erzwungen. Und mich freut es auch, dass das Schweinsteiger macht, weil ja jeder gedacht hat und auch du ja immer gesagt hast, boah, der ist ja völlig verbrannt dann. Und scheinbar kämpft er sich da echt mit Mühe und Not da raus und kommt da ja so einfach wieder in Gang. Und es ist schön zu sehen, weil er halt tatsächlich einfach irgendwie den FC Bayern schon verkörpert, weil er halt da so groß geworden ist. Er ist halt einfach da eine Marke.
Ich finde es auch interessant, dass er sich versucht, durch eher Schweini-untypische Elemente in den Vordergrund zu rücken. Weil, wir haben es ja davor schon gesagt, hat er auch schon seine Tore gemacht. Das Tore schießen ist eigentlich nicht so seine Sache. Und jetzt macht er momentan relativ viele Tore, rückt auch öfter mal auf die 10 vor. Im Schalke-Spiel hat er das auch gemacht, dass er weiter nach vorne gegangen ist. Es ist interessant, also er kann jetzt wieder einen offensiveren Part einnehmen. Jetzt, wo Martinez und Gustavo einfach die Defensive perfekt im Griff haben, habe ich das Gefühl. Da kann er mehr Impulse nach vorne geben. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei Kroos auch ähnlich.
Ja, Kroos profitiert davon am allermeisten. Und der macht ja wirklich gerade eine Entwicklung durch. Auch allein in den beiden Spielen, da kam er mir fast schon vor wie so ein Leader. Auch die ganze Körpersprache und so, wie er da aufgetrumpft hat, auch auf Schalke vor allem, da kommen wir ja auch gleich noch drauf, und wie er das Heft in die Hand genommen hat, selber abgezogen hat und nicht mehr so, was mich ja oft an ihm stört, sind, dass er so sehr platzierte, aber sehr schwache Schüsse abfeuert. Aber jetzt kriegt er irgendwie immer mehr Mut, mehr Selbstbewusstsein und feuert aus allen Lagen einfach drauf und dann hat er auch ein geiles Tor gemacht in dem Spiel. Aber da kommen wir später zu.
Ja, genau.
Und dann stand es ja 1:0 zur Halbzeit. Und zur Halbzeit kam Thomas Müller für Ribéry. Das war jetzt früher als geplant. Ribéry hat ja wieder Oberschenkelprobleme gehabt, kann mittlerweile wieder komplett trainieren. Aber ja, Thomas Müller kam für ihn rein.
Genau. Hat ja das Spiel dann auch, hat ihm nicht geschadet, sondern halt auch eher ein bisschen belebt. Weil Müller ist zurzeit auch total gut drauf einfach.
Der ist unglaublich gut drauf. Ja. Der ist wieder so richtig, der brennt so richtig, habe ich das Gefühl wieder. Das ist super, das haben wir auch schon gesagt, dass wir auch in den Vorbereitungsspielen gesehen haben, dass Müller und Robben wieder zurückkommen. Und genau so ist es. Der Müller, hey, es ist ja unglaublich, der führt die Torjägerliste an. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte es eigentlich später erst darauf eingehen, aber wenn du jetzt anschaust, die Torjägerliste ist Platz 1 Thomas Müller, 4 Spiele, 4 Tore. Platz 2 Toni Kroos, 4 Spiele, 3 Tore. Das sind unsere Mittelfeld-Leute. Und dann sogar noch Platz 2 ebenso Mario Mandzukic, auch 3 Tore.
Ja, sau cool. Der Müller schließt genau da wieder an, wo er eigentlich in der vorvergangenen Saison aufgehört hat.
Genau, und er macht jetzt auch wieder so diese typisch lustigen, komischen Thomas Müller-Tore, gerade im Spiel gegen Schalke. Aber dann gegen Valencia, ja, haben wir eigentlich weiter Druck gemacht, hatten weiter Chancen. Toni Kroos hatte, wie gesagt, nochmal eine Fernschusschance. Und dann kam schon in der 63. Minute Mandzukic für Pizarro, den ich insgesamt doch ziemlich unglücklich fand und den schlechtesten Spieler auf dem Platz, so gern ich ihn mag, das ist alles außen vor. Aber ich fand, er hat da nicht so die Bindung zum Spiel gehabt, wie man so schön sagt. Er wirkte eher so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Er hat sich dann so ein bisschen zurückgekämpft, indem er ja sich weiter hat fallen lassen, aber Torchancen hat er eigentlich überhaupt nicht gehabt, oder?
Ich kann ja auch jetzt an keine so wirklich wichtige erinnern.
Aber das war, ist auch was, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir jetzt früher wechseln. Und das finde ich gut. Und das zeigt auch unseren Hauptpunkt dieser, in dieser Sendung, dass wir Alternativen haben. Früher hat es mich am Heinkes, also vor zwei oder letzte Saison, hat es mich so genervt, dass der Spieler erst immer so ab der 80. Minute eine Chance gegeben hat. Und jetzt 63. Minute Mandzukic für Pizarro. Und 69. Minute kam dann auch Luis Gustavo schon für Martinez, weil das sind dann schon, ist eine Dauer über 20 Minuten, da kann man schon was zeigen. Das fand ich irgendwie cool, das gefällt mir jetzt, dass er jetzt mehr wechselt und früher vor allem.
Ja, das hat sich irgendwie seit Van Gaal so eingeschleppt, dass halt erst zur 70., 75. dann gewechselt wird und ja, jetzt war halt teilweise schon in der 60. Minute oder verletzungsbedingt halt direkt nach der Halbzeit. Ich meine, das hätte Van Gaal auch gemacht, aber
ja, klar, das muss man machen.
Du hast schon recht, es geht einfach früher und gerade so ein Spieler wie, ja, ein defensiver Mittelfeldspieler wie Martinez, der dann halt für der halt dann eingewechselt wurde für Gustavo, genau. Und genau andersrum, Gustavo für Martin, genau. Ist so um was. Du kriegst auf der Position kein Zugriff, wenn du da bloß 10 Minuten dich gerade mal richtig warm läufst und dann schaust, aha, jetzt sind meine Mitspieler an der Stelle und du kriegst, wie gesagt, keine Bindung zum Spiel, wenn du bloß so ein paar Minuten da rumhampelst.
Ja. Und dann, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, in der 76. Minute macht Toni Kroos mit einem richtig sehenswerten Weitschuss das 2:0, das wichtige 2:0, weil danach, später wurde es ja nochmal relativ turbulent. Und auch da vorbereitet von Badstuber fand ich auch ganz interessant. Badstuber gefällt mir eigentlich in seiner ungewohnten Rolle als Außenverteidiger ziemlich gut, muss ich sagen. Also er ist defensiv natürlich sackstark, das ist auf jeden Fall so, aber auch in der Offensive schaltet er sich immer mehr ein. Im Schalke-Spiel hat man das auch gesehen. Da war er zwar meistens auch relativ, ja, konservativ unterwegs, aber auch diese eine Kopfballchance von Müller hat er auch wieder mit so einer tollen Flanke vorbereitet. Das kann er halt einfach wahnsinnig gut, so scharfe, präzise Flanken reinbringen.
Ich glaube, das hat man ihm einfach wirklich gesagt, du bist jetzt hier kein Innenverteidiger auf der Position, sondern du musst es offensiver interpretieren. Und bei Alaba zum Beispiel ist ja eher andersrum. Der ist sozusagen ein verkappter Außenstürmer. Und geht ab und zu mal in der Defensive im Zweikampf. Und mir gefällt es auch tatsächlich sehr gut, weil es auf der rechten Seite mit Lahm tatsächlich immer viel Alarm gibt. Und dann reicht es halt einfach jetzt momentan zumindest noch, wenn auf der linken Seite halt mal so immer wieder tröpfchenweise so eine Offensivszene kommt, weil das halt das ganze Spiel einfach in die Breite zieht. Und je besser er da drin wird, umso variabler wird auch noch das Spiel, das wir haben. Genau, aber wie gesagt, super auch, dass das Kroos jetzt hat, nicht immer so, wie das früher war, ja, wenn er mal den Ball hat, so, keine Ahnung, zwischen 30 und 16 Meter vorm Tor, dann nimmt er 3-4 Schritte Anlauf und haut dann drauf, so ein komisches Ei, das dann da so hinkullert, zwar, wie du sagst, der platziert aber langsam, sondern der taucht jetzt tatsächlich einfach überall einfach auf. Und das ist einfach total cool. Da kommen wir auch beim Schalke-Spiel dann noch dazu. Der ist einfach auf einmal da und nicht einfach ja, wie so ein Geschützturm, der 5 Schritte Anlauf nimmt und dann drauffeuert, sondern der ist einfach dann da und zieht einfach ab.
Ja, und zwar eigentlich ansatzlos aus dem Stand, so ein geiles Ding rausgehauen. Gut, es war auch fast in der 16-Meter-Raum, aber trotzdem, es war super. Und dann danach haben wir eigentlich unnötigerweise nochmal so Valencia, das darf eigentlich nicht passieren, ein bisschen ins Spiel kommen lassen.
Ja.
War ein bisschen unnötig und dann hat tatsächlich ja hier Nelson Valdez, den wir auch aus Dortmunder Zeiten oder bei Werder Bremen gut kennen, tatsächlich noch den 2:1 Anschlusstreffer markiert. Und ich fand es danach irgendwie ein bisschen krass, dass Jupp Heynckes gesagt hat, dass die Zuschauer die Konzentration gestört haben, weil die haben dann dieses Spielchen vorher gemacht, dass bei jedem Bayern-Pass so, ey. Und danach hat der Jupp Heynckes gesagt, das hat die Konzentration der Spieler gestört und das sollen die Bayern-Fans bitte unterlassen. Und das ist bei 2:0 auch nicht angebracht.
Ja, ich weiß nicht, ob der Einfluss da tatsächlich so groß ist. Weißt du, wenn so 60.000 Leute um dich rum denken, die Geschichte ist gelaufen, wir brauchen uns nur noch selbst zu feiern. Ob man vielleicht denkt, die Geschichte ist gelaufen, wir brauchen uns nur noch selbst zu feiern. Und dann passiert halt dann sowas.
Kann schon sein. Und auf jeden Fall gab es dann nochmal so kurzzeitig ein bisschen Panik und dann kommt es natürlich, wie es klassischerweise kommen muss. Wir kriegen noch einen Elfmeter, weil Robben gefoult wird, wie er sich so durchwurschtelt, gibt noch gelb-rote Karte für den Gegner. Ich muss sowieso sagen, der Schiedsrichter hat meiner Meinung nach eine relativ schwache Leistung abgeliefert. Das war ein türkischer Schiedsrichter, der sein Debüt in der Champions League gefeiert hat und das hat mir absolut nicht gefallen. Aber den Elfmeter, er hätte auch vorher meiner Meinung nach schon einen geben müssen, hat er dann gegeben. Und was passiert? Mandžukić schießt und er verschießt. Ich kann mich nur wiederholen und ich muss mich wirklich extremst zusammenreißen hier. Wie kann man die Elfmeter so schießen? Wie kann man das als Trainer überhaupt durchgehen lassen, dass so etwas abgeliefert wird? Wie kann der Jupp Heynckes nicht einfach sagen, okay, es ist mir egal, ob er den Ball aus dem Stadion haut, aber nie wieder, meine Freunde, nie wieder schießt ihr einen flachen Elfmeter und nicht so läppisch.
Ja, man das muss es halt nicht sein. Ja, finde ich auch. Also man muss das tatsächlich einfach bei mal üben. Finde ich, auf dem Niveau kann man auch mal ruhig einen Elfmeter hochschießen.
Ja, dann sollen sie halt sagen, okay, das Thema Elfmeter ist bei uns schon so ein Trauma. Jeden Tag trainieren wir eine Stunde Elfmeter. Schadet sich ja auch nichts. Oder ich meine, gut, hinterher wurde gesagt, dass eigentlich Ribéry den Elfmeter hätte schießen sollen. Aber Mandžukić ist halt angetreten und dann frage ich mich auch, mein Gott, dann soll halt Toni Kroos mit so einem abartigen Schuss einfach draufhauen.
Ja, und dann geht er halt daneben, mein Gott, also jetzt halt hier, ich glaube in der vierten Minute der Nachspielzeit war das, da kann man ruhig auch mal was riskieren.
Genau, genau, man hat nichts riskiert.
Selbst bei 2-1 kann man da was riskieren. Aber was ich noch viel krasser finde, ich glaube, die Süddeutsche war es, die hat jetzt aus der Geschichte Zeit, dann ja so einen mega Aufwind wieder gemacht, einen Bohai, wie das heißt. Und zwar haben die dann so zusammengezählt. In den letzten Spielen bei deutschen Mannschaften, Mandžukić hat verschossen, Hummels hat verschossen, Huntela hat verschossen und so. Und dann haben die gesagt, haben deutsche Teams eine Krise vom Elfmeterpunkt her? Und sowas finde ich ja dann noch viel schlimmer, dass man einfach so eine Mini-Stichprobe dann zum Anlass nimmt, einen Artikel zu machen. Einfach bloß, dass eine Seite gefüllt ist und sowas stört mich dann noch viel mehr. Weißt du, wenn das jetzt halt wirklich seit einer Saison so wäre, dann kann man sagen, na gut, die Stichprobe ist ausreichend, um das Ganze hier jetzt mal nochmal zu analysieren und dass dem Ganzen wirklich ein Trend zugrunde liegt. Aber also sowas nervt mich tatsächlich noch viel mehr, gerade von der Süddeutschen. Also nervt mich.
Ja, seltsam. Aber insgesamt muss man sagen, konzentriert gespielt, gut gespielt, gewonnen, den stärksten Gegner aus der Gruppe gleich zu Hause, besiegt, perfekt.
Passt schon, nehmen wir mit.
Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zum nächsten Spiel, weil da hatte ich tatsächlich ein bisschen Bammel davor. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass Schalke das Jahrhundertteam hat. Sie haben ein super gutes Team, manche Leute sind wirklich außergewöhnlich gut, wie Papadopoulos, Fafanis auf gut und Huntela und so. Aber einfach, weil ich mir noch nicht so sicher war, wo denn genau unser FC Bayern steht. Weil wir hatten viele Heimspiele, wir hatten viele Spiele gegen schwächere Gegner. Und da war es einfach sehr schön und sehr gut zu sehen, wie toll wir dann doch gegen Schalke gespielt haben, oder?
Ja, wobei natürlich das sich ganz in der ersten Halbzeit ziemlich müde angelassen hat. Also gerade so die ersten 30 Minuten waren tatsächlich zum Einschlafen. Fand ich ganz schlimm. Und dann muss man sagen, wenn man jetzt mal diese ganze Sache, die zum Einschlafen war, mal sozusagen so ein bisschen ausklammern, da waren dann schon mal ein paar nette Chancen dabei. Kroos ist dann mal vor Unnerstall aufgetaucht mit, erinnerst dich vielleicht, hat er so ein hohes Bein da gehabt. Da gab es schon mal ein paar Szenen, die dann eventuell zum Torerfolg schon bereits früher hätten führen können. Ja, Mandžukić hatte auch so einen krassen Kopfball, hat eine Flanke von links bekommen.
Boah, die Flanke war super, die hätte er einfach nur drücken müssen, aber das war schwierig, glaube ich.
Ja, aber bis auf das hat es wenig Highlights gehabt und dann so ab der 35. Minute ist dann Schalke doch nochmal aufgewacht und hat, finde ich, dann schon nochmal Druck gemacht, weil die waren tatsächlich am Anfang total gelähmt und haben gar nichts so wirklich hingekriegt. Das hat sich dann geändert und dann musste man tatsächlich schon ein bisschen froh sein, wenn man diese vergebenen Chancen von uns mal außen vor lässt, dass man nicht mit 0-1 in die Pause geht. Das hätte schon auch anders gehen können.
Ja, das stimmt, aber in der ersten halben Stunde muss ich sagen, wenn wir auswärts auf Schalke antreten, dann muss man von Schalke das erwarten, was sie dann in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit gemacht haben. Wir müssen da nicht kommen, meiner Meinung nach, auswärts auf Schalke.
Okay, ja.
Und deshalb war ich eigentlich in der ersten Zeit relativ zufrieden. Ruhe in das Spiel reinbringen, weil es gab ja wieder diese unglaublichen Anfeindungen gegen Neuer.
Oh also Mann, ja.
Wirklich, es ist ja wirklich schlimm, was die Schalke-Ultras da auch abziehen.
Werdet mal erwachsen, hey.
Ich verstehe die auf eine Art und Weise. Ich verstehe unsere Ultras. Ich verstehe die Ultras und so. Aber dann da nur Schilder hochzuheben, Hurensohn und alles Mögliche. Von einem Typen, den sie noch gefeiert haben, der mit ihnen im Block stand und alles Mögliche. Ich weiß, da brauche ich jetzt gar nicht anfangen zu diskutieren. Aber das finde ich einfach überzogen und es geht halt auch einfach, schießt übers Ziel hinaus.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, es sind jetzt nicht alle Schalker-Fans, aber es sind halt die, die am lautesten sind. Und das.
Ja, das ist ja immer so.
Ja, das finde ich, das ist einfach. Ich habe da tatsächlich mittlerweile einfach keine Worte mehr dafür und damit sollten wir jetzt dieses Thema hier auch von unserer Seite abschließen, finde ich, weil das nervt einfach.
Genau, und ja, klar, Schalke hatte dann ein paar Chancen, da hat Neuer auch wirklich gut gehalten, muss ich sagen. Mhm. Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt irgendwie großartig Angst gehabt hätte. Es war eigentlich nur eine Szene, da haben sich die Schalker dann im Nachhinein auch tierisch aufgeregt. Das war so kurz vor unseren Toren. Da hatte Schalke eine relativ gute Konterchance und Julian Draxler hat einfach nicht abgespielt im richtigen Moment auf den Huntelaar. Da wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel drin gewesen. Und dann, ja, da macht Toni Kroos auf einmal eigentlich irgendwie aus dem Nichts ein geiles Tor, das Müller total krass vorbereitet. Wenn du dir die Szene anschaust, da sind 6 Schalker um Müller und Toni Kroos rum. Und ja, die würsteln sich durch, das ist unglaublich eigentlich. Ja,
es war kurz nach dem Einwurf. Genau. Ich weiß nicht, ob Kroos den Einwurf gemacht hat. Auf jeden Fall hatte er, bevor Müller den Ball hatte, hatte Kroos auch schon den Ball. Und er spielt eben zu Müller, der ja tippelt den so in den Strafraum rein zu Kroos und der zieht einfach sofort ab, saugeil. Und das war einfach sowas von einstudiert.
Ja, das war total geil. Da hast du richtig gemerkt, die Bewegungsabläufe passen. Der Kroos denkt überhaupt nicht nach und macht so einen geilen, harten Flachschuss mit ordentlich Drall.
Ja.
Und da hast du auch richtig gesehen, wie der abgegangen ist. Also der sah so richtig, der sah nicht mehr aus wie sonst immer so ein kleiner Junge, der so richtig aus so, das war richtig gut,
genau.
Hat mich richtig gefreut.
Und weil es kein Zufallprodukt war, ist er so abgegangen, sondern weil sie genau wussten, so, Achtung, jetzt geht das los und dann führt es so zum Abschluss und hat so geklappt und es war einfach auch total, total geil und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Der taucht mittlerweile einfach irgendwo auf und dribbelt nicht über 5 Meter und schießt dann, sondern ist einfach da, zack, bumm, Tor.
Ja.
Das ist tatsächlich diese, dass man ihn losgelöst hat aus dem defensiven Mittelfeld und tatsächlich jetzt halt so zentral vorne platziert, das hat dem gefehlt. Das hat den jetzt einfach so entfesselt, weil er diese ganze Kreativität und diese Schusstechnik, die er hat, da ist er einfach wie gemacht für diese Position. Und es ist einfach,
das stimmt, das war einfach geil. Thomas Müller, auf einmal brennt der FC Bayern und ich hatte so das Gefühl, man musste nur so ein bisschen einmal die Zügel anziehen, wobei das jetzt tatsächlich eher schon Einzelleistungen waren, beide Tore irgendwie jetzt mit großem Anteil von Thomas Müller, der hat ja danach auch gesagt, vorher hat er wie in der Kreisklasse die Bälle verstolpert, wobei ich das gar nicht fand, der hatte ja auch diese krasse Kopfballchance nach einer Badstuberflanke und dann einfach auf einmal klappt's wieder, er wurde nicht ausgewechselt, zum Glück für ihn und dann legt er ein Tor traumhaft vor mit so einer geilen Körpertäuschung. Und macht das zweite eigentlich im absoluten Alleingang, oder? Das waren ja keine, ich glaube, 2 Minuten später oder so, so eine total pseudomäßige Flanke von Dante, die wird irgendwie verlängert. Badstuber ist ja irgendwie so fast an der Müller ist eigentlich fast an der Eckfahne am Ball. Tunnelt Fuchs, das ist eine absolute Katastrophe. Ich glaube, Matip will gar nicht hingehen, weil er Angst hat, einen Elfer zu verschulden. Jones dödelt da auch noch irgendwie rum und dann macht er aus dem Winkel ein Tor.
Ja, ich fand tatsächlich auch den Abschluss einfach geil, weil ich weiß nicht mal, ob er selber wusste, dass er jetzt gleich abschließt, aber es war halt einfach so unerwartet, dass er auf einmal, einmal bloß mit der Pike auf den Ball, direkt im Lauf, direkt in dieser Laufbewegung. Und das ist einfach, das war genau die halbe Sekunde, die es dem Unnerstall dann nicht mehr möglich gemacht hat, ranzukommen.
Genau, und du siehst es auch, wie geil das macht. Aus der Hintertorperspektive. Er rennt am Spieler vorbei und chippt in der letzten Sekunde am Spieler vorbei noch den Ball. Das war so ein No-Look-Schuss quasi. Der Unterstatter hatte überhaupt keine Chance, den zu sehen. Ja. Weil eigentlich hat er den ja locker.
Ja, von seiner Körpergröße und der Position hätte er, wenn der, wie gesagt, eine halbe Sekunde früher umgefallen wäre, hätte er ihn gehabt.
Ja, und Die beiden Aktionen haben das Spiel einfach komplett entschieden.
Ja, und ich fand natürlich auch, dass der Müller davor schon ein bisschen unglücklich gewirkt hat. Also da hat er tatsächlich einfach mal Bälle ins Aus gehen lassen, weil sie...
Du saßt wahrscheinlich schon so auf dem Platz, so jetzt raus
mit dem. Raus mit dem, ey. Ja, so ungefähr. Na, so ähnlich ging es mir zumindest. Und dann habe ich mir gedacht, Contenance. Und man muss einfach auch mal jemandem eine Chance geben und nicht sofort irgendwelche Fehler bestrafen, sondern auch mal sagen, na gut, jetzt bleibst halt drauf und machst es besser. Mhm. Und es hat geklappt, ja.
Und danach hatten wir das Ganze ja eigentlich im Griff, oder? Ich meine, dann gab es sogar noch die Robben-Chance. Da habe ich mich schon relativ krass aufregen müssen, weil so eine gute Chance auf Schalke so läppisch herzuschenken, weil wir wissen ja alle, was Robben kann. Er zieht einmal nach links in und haut flach platziert hart ins untere Eck. Und das Ding ist gelaufen, aber er will es halt besonders schön machen und will den alten Mehmet Scholl-Move ausführen. Ich heb den Ball mal ins Gesicht vom Torhüter, der wird sich schon wegducken. Bloß Unnerstall hat das nicht gemacht.
Ja, und
dann sah es halt so aus, als hätte er komplett versagt eigentlich.
Ja, es war einfach die falsche Position für diesen Move. Er hätte tatsächlich einfach, und dafür stand er eigentlich auch ganz gut da, mit links den auf der rechten Seite vom Unnerstall vorbeischieben müssen.
Oder zwar tief. Früher halt.
Ja, oder das, genau. Also genau. Hätten halt einfach reinmachen müssen.
Und auch da wieder, in der 70. Spielminute kommt dann Martinez für Mandzukic. Müller geht vorne in Sturm, Schweini geht weiter nach vorne, war eigentlich super.
Ja, fand ich auch.
Genau, und dann haben wir es eigentlich relativ easy nach Hause gespielt, muss ich sagen. Ziemlich überragend. Shaqiri kam dann noch rein, aber man hatte eigentlich nie irgendwie Sorgen, dass das noch ins Auge gehen könnte.
Ja. Also da war wirklich dann einfach alles unter Kontrolle. Und es ist zum richtigen Zeitpunkt, wenn auch vielleicht ein bisschen zu spät aufgewacht, wenn man jetzt halt mal so die letzten paar Minuten der ersten Halbzeit betrachtet, wo Schalke nochmal so stark geworden ist. Wenn man da vielleicht noch ein bisschen früher reagiert hätte, mit dass man halt die eigene Leistung ein bisschen nach oben schraubt, dann wäre es ein perfektes Spiel gewesen.
Und der von mir so gehypte Huntelaar, ich habe den überhaupt nicht gesehen, dass der mitgespielt hat. Bis auf die Chance, eigentlich in der letzten Minute, die er dann noch vorbeigesammelt hat.
Ja, ja.
Der war ja eigentlich nicht existent. Und dann kann man entweder sagen, er war schlecht oder unsere Abwehr war gut.
Ja.
Ich glaube, es war so ein Mittelding. Das ist eh so eine Sache. Einer, der mir momentan immer so irgendwie untergeht, ist Boateng. Aber ich finde, der macht seine Sache momentan oder zurzeit richtig gut, weil der fällt nicht mehr durch irgendwelche Fehler oder so auf.
Ja.
Weil ich fand, in der Vorsaison hat er immer mal wieder so Fehler drin gehabt, so aggressive, unnötige Fouls, so falsches Rausrücken, aber der stabilisiert sich auf einem total guten Niveau, finde ich gerade.
Ja. Ja, wobei ihn der Kicker immer konstant mit mittelmäßig bis schlechten Noten abstraft. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja. Weil ich finde, er funktioniert eigentlich ganz gut in dieser Abwehr jetzt momentan.
Beim Kicker ist es ja dann auch immer so gut. In dem Spiel ist es jetzt ist es natürlich logisch. Die Leute, die Tore machen, kriegen die guten Noten. Gut, in dem Spiel waren die wirklich die beiden Leute mit den Toren, die guten Spieler.
Ja.
Aber ich habe Boateng jetzt nicht schlechter gesehen als andere Spieler.
Ja, fand ich auch nicht. Aber auf jeden Fall funktioniert tatsächlich auch das hinten ganz gut. Mein Thema kurz weg vom FC Bayern zu Schalke, weil ich jetzt hier gerade nochmal so die Aufstellung sehe. Eigentlich haben die echt ein total geiles Team.
Die absolut.
So coole Leute, du hast es vorher schon mal gesagt, aber zum Beispiel auch den Draxler und den Fuchs.
Fuchs finde ich super geil mit seinen Flanken und so.
Genau, Hövedes, Papadopoulos, der sich ja auch total geil entwickelt hat.
Ja, also Papadopoulos, den werden noch die ganz Großen haben wollen. Der ist so ein Typ Innenverteidiger, den es heute nicht mehr so gibt mit der Statur und so. Ey, 100 pro steht der bald bei Man City und so bei Real auf dem Einkaufszettel, da wette ich was.
Genau.
Oder der Jones. Auch Hövedes, den habe ich ja auch, finde ich auch ein super Spieler. Momentan geht er so ein bisschen unter, aber die Zukunft könnte Schalke schon gehören. Allein mit Holpi und Draxler, super.
Ja, also, genau. Nur der Jones, der gefällt mir nicht so. Der ist irgendwie so ein
Jones
anderer.
Der ist wirklich einer der Antispieler schlechthin.
Der ist so ein Typ Spieler, der mir tatsächlich einfach nicht zusagt. Der ist auch so ein Spieler so von, keine Ahnung, so Spielertyp so, 2002 so ungefähr.
Na, der einem nicht zusagt. Das Schlimme ist ja, dass er wirklich teilweise Sachen macht, die auf dem Fußballplatz nichts zu tun haben. Wenn man sich daran erinnert, im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, als Marco Reus den gebrochenen Zeh hatte und das vorher bekannt war, wie er um ihn rumläuft, mit voller Absicht ihm auf den Fuß tritt und einen Ball nimmt. Unfassbare Szenen eigentlich. Unglaublich.
Herr Jones, so nicht.
Ja. Ganz, ganz böse. Aber wir haben auf Schalke gewonnen, 0-2. Schalke liegt uns irgendwie. Und Schalke scheint ja auch Thomas Müller zu liegen. Da macht er eigentlich immer seine Tore irgendwie auf Schalke.
Ja.
Einfach cool. Also, ja, das ist saugeil. Wir haben auf Schalke jetzt einfach 0-2 gewonnen.
Ja, wahrscheinlich hat der Jupp eben diese Müller-Statistik gegen Schalke auch so im Kopf. Deswegen hat er ihn dann da rein rotiert in die Mannschaft. Und ich würde auch jetzt ganz gern bei dem Stichpunkt eben zu dieser Rotation kommen, weil du ja eine fantastische Facebook-Frage eben erfunden hast. Und zwar geht es darum, ich darf mal den Herrn Schulze-Fröhlich zitieren, und zwar: Wie seht ihr denn das Thema Rotation, pro oder contra? Oder sollte lieber Don Jupp mit einem festen Team spielen oder kräftig rotieren? Und ich bin ja völlig geflasht davon, wie viele E-Mails mir heute zugesandt wurden für Leute, die jeweils da kommentiert haben. Es sind jetzt, wie viel sind es? Voll viele. Keine Ahnung, 9, oder? Auf jeden Fall viele, das freut mich sehr. Oder freut
90,
mich sehr.
Oder?
90! Das glaube ich nicht.
Nein, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Total, total toll.
Genau.
Wir haben anscheinend mit dem Thema einen Nerv getroffen.
Richtig, genau. Ich fange einfach mal an, da die ein oder andere Meinung wiederzugeben. Und zwar, wir müssen heute tatsächlich mal ein bisschen auswählen, weil wir nicht alle vortragen können, obwohl alle eure Meinungen fantastisch sind. Ich fange mal an mit der allerersten, weil es eben die erste war. Und zwar ist die vom Georg, und der sagt: Auf alle Fälle weiter rotieren. Das macht einen unberechenbar und das schont die Spieler. Na, ist klar, jetzt gerade in den englischen Wochen muss man sich halt auch darum kümmern, dass die alle fit bleiben und keiner da die Grätsche macht, weil er einfach so eine hohe Belastung hat.
Ja, und ich mache gleich weiter hier mit Tim, weil der fasst eigentlich ganz gut zusammen, was wir jetzt schon rausdiskutiert haben. Er sagt, man soll rotieren und auch mal zur 60. Minute zwei neue Spieler bringen, damit die Eingewechselten auch mal eine anständige Spielzeit haben und nicht nur 5 bis 10 Minuten. Und so bleiben beide auch eher zufrieden. Und der Markus, der stimmt dann gleich noch zu und sagt: Ich sehe es so wie Tim. Das hat ja zu Ottmars Zeiten auch super funktioniert. Und was sprang denn 2001 dafür raus?
Ja, da klicke ich mal, gefällt mir so.
Ja.
Wer auch einen guten Punkt gebracht hat, und zwar sieht es jetzt nicht ganz so optimistisch, ist die Stephanie, die sagt nämlich: Das ist natürlich notwendig bei so einem großen Kader, oder zumindest notwendig ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest möglich. Aber es ist gefährlich für die Abwehr, weil die braucht halt Stabilität und Kontinuität. Die müssen halt immer zusammenspielen, um gut zu funktionieren. Und dank schwacher Gegner hat man bis jetzt wenig Tore kassiert. Aber Schalke hatte dank der Lücken, die da eben trotzdem nach ihrer Meinung noch existieren, ja 3 Tore machen können. Und Neuer kann nicht immer alles wieder wettmachen. Das ist schon richtig, finde ich auch, dass so eine Kontinuität schon rein muss. Aber vielleicht, wenn man häufig rotiert, hat man viele Spieler, die halt diese Position dann lückenlos eben auffüllen können.
Mhm. Wenn die Spieler nicht spielen, dann wird es eben zum Problem, wenn einer der Spieler mal ausfällt, verletzungsbedingt oder durch eine gelbe oder rote Karte, weil dann ist das Team überhaupt nicht eingespielt und braucht erstmal wieder 3, 4, 2, 3, kommt drauf an, wie viele Spiele,
genau,
um richtig reinzukommen.
Ja, man braucht halt viele Spieler, die ein und dieselbe Position äquivalent ausfüllen können. Und zwar nicht, dass da zu einem Leistungsabfall kommt. Wenn man schlechtere Leute reinrotiert, ist natürlich schlecht, das ist klar.
Ja, bei anderen Top-Teams ist es ja noch viel offensichtlicher. Ihr müsst euch mal Barca anschauen, die haben eine eigene Pokalmannschaft quasi. Mhm. Da spielt sogar ist sogar der Torwart ein anderer, wenn die im Pokal spielen, in der Copa del Rey. Da ist auf einmal dieser lustige Raster-Torwart drin, ganz andere Spieler spielen, die können sich sowas Extremes leisten. Was wir machen, ist Rotation eigentlich auf niedrigem Niveau, weil bis auf Dortmund, die das jetzt aber auch nicht mehr so wirklich machen, rotieren eigentlich fast alle kleineren Mannschaften relativ durch und die spielen eigentlich nicht mal so viele Spiele wie wir meistens in der Champions League. Und so ähnlich sieht es auch der Markus, den ich auch noch vorlesen möchte. Er sagt, er ist pro Rotation, die Kräfte werden gespart, erstens, und gerade Robbery sind ja oft ausgefallen wegen der Doppelbelastung, meint er. Zweitens, das Klima in der Mannschaft bleibt positiv und drittens, das finde ich auch einen interessanten Punkt, die Mannschaft bleibt für den Gegner dann unberechenbarer. Aber er sagt auch, ja, die Abwehr sollte öfter durchspielen und er muss sagen, dass dank Dante als Innenverteidiger und Bartstuber als linker Verteidiger kommt sie ihm defensiv stärker vor als mit Alaba.
Ja.
Gerade das mit dem Unberechenbaren finde ich eigentlich noch einen interessanten Punkt. Aber jetzt, wie siehst du denn das Ganze eigentlich, das Thema?
Ja, ich finde Rotation, man muss sich das so vorstellen, so eine Mannschaft wie lauter Zahnräder, die ineinander greifen. Fängt beim Neuer an, hört beim Mandzukic auf und wenn sich der Neuer als Zahnrad dreht, dreht sich der Mandzukic oben auch. Und die Zahnräder, die man rein rotiert, die müssen halt tatsächlich genauso passen, dass ich das immer noch weiter drehen kann, die ganze Geschichte. Wenn das Zahnrad nicht passt, weil der Spieler sozusagen zu schlecht ist oder im Leistungstief ist oder was auch immer, dann wird sozusagen diese Drehung nicht nach vorne weitergegeben, weiter übersetzt und dann krankt das ganze System. Also ich bin für Rotation, aber für intelligente Rotation, die halt dafür sorgt, dass Spieler äquivalent ersetzt werden. Mhm. Und äquivalent heißt aber nicht unbedingt, dass die von Spielcharakteristik her genau gleich sein müssen, aber sie müssen halt dieses System so ergänzen, wie es der andere Spieler gemacht hat. Wenn die andere Qualitäten haben, sind schnellere Sprinter, sind bessere Dribbler, alles wunderbar, aber das System, das Grundlegende muss bestehen bleiben.
Ja, sehe ich auch so, weil das ist ja sogar nötig. Man muss ja gezielt auch Spieler einsetzen, wenn der Trainer glaubt, Pizarro passt besser gegen Valencia, dann ist es doch wunderbar, dass man ihn eigentlich bringen kann, ohne das Gesamtgefüge FC Bayern als Mannschaft irgendwie zu stören und ohne einen spürbaren Leistungsabfall zu haben. Und dann ist es nämlich auch so, dass wenn ein Spieler mal ein bisschen schlechtere Phase hat, dass man ihn bedenkenlos rausnehmen kann, dass man ihm Zeit geben kann, weil die anderen sind gewöhnt. Auch ich spiele öfter, auch ich bin Teil dieser Mannschaft und auch die Leute in den Abstimmungen, das ist ja auch total wichtig. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, wie schwer ist es jetzt zum Beispiel für einen Außenspieler wie Ribéry, dass er auf einmal mit Bartstuber spielt.
Ja.
Das sind ganz andere Spieler, da ist ein Alaba allein von der Statur ganz anders. Und wenn die das dann schon so ein bisschen Routine in der Sache drin haben, kann das eminent wichtig sein.
Ja, und in einem guten Fall erhält so eine Rotation die Spielstärke und im optimalen Fall verbessert Rotation sogar noch die Spielstärke von unserer Mannschaft. Und deswegen kann man eigentlich da bloß sagen, Daumen hoch, weil anders geht es halt tatsächlich auch nicht.
Ja, und bis jetzt muss man ja echt auch wirklich sagen, der Wahnsinn, wie wir uns verstärkt haben.
Ja.
Mir war das ja vorher gar nicht so richtig klar. Aber tatsächlich auch Martinez, er mag jetzt noch nicht, sage ich jetzt ganz bewusst, der Spieler sein, der uns auf einmal komplett dominiert. Aber er ist wirklich der Spieler, den man einfach auswechseln kann, den man einfach reinbringen kann. Und es gibt keinen Qualitätsabfall. Auch Gustavo scheint ja absolut gepusht worden zu sein von dieser ganzen Sache. Ich habe wirklich das Gefühl, unsere Mannschaft, die brennt komplett. Da ist ein ganz anderer Spirit drin.
Ja, ich finde es auch gerade Thema Gustavo, weil viele ja so diskutiert haben, ja gut, wer fliegt jetzt raus, wenn Martinez kommt? Wenn Martinez kommt. Timo oder Gustavo. Und ich finde es tatsächlich gut, dass beide behalten wurden, weil Sammer hat ja zum Beispiel auch schon davor gesagt, ja, also selbst wenn Martinez kommt, Gustavo geht auf keinen Fall. Und der hat einfach da schon alles gesehen, wofür man den braucht und das gefällt mir halt einfach, dass man so ein Konzept dann hat.
Ja, und schau, was war jetzt gegen Schalke? Da wurde dann, als Martinez kam, nicht Gustavo ausgewechselt, sondern ein Offensivmann. Da ist Mandzukic, glaube ich, rausgegangen.
Genau.
Und dann haben auf einmal alle gespielt. Martinez, Schweinsteiger, Gustavo und wer kam ganz am Ende noch? Timoschuk. Alle sind glücklich.
Perfekt. Es war so schön. Es war einfach ein Bollwerk,
also, defensiv. Die sind einfach so Hand in Hand über die Wiese geschlendert und haben da sich gefreut. Was für eine schöne heile Welt.
Mit Rägenbogen.
Ja, genau. Und hier Toni Groß hat da gleich im Interview noch gesagt, ach, der Matthias Sammer, der kitzelt noch die letzten paar Prozent aus mir raus. Da musst die auch sehr lachen. Das ist so typisches Interview, wie man es schön gelernt hat im Medientraining. So, was kann man denn Positives sagen? Sehr, sehr gut.
War, ja, wobei sich das schon irgendwie cool. Ein bisschen komisch anhört. Er kitzelt die letzten 10% aus mir raus.
Ich frage mich dann auch, wie macht Matthias Sammer das?
Wie macht er das? Matthias, erzähl uns mal, wie du so kitzelst.
Er geht einfach so hin, Toni, aktiviere die letzten 10%. Und Toni sagt, zu Befehl, Herr Sammer. Und schon schießt er die Tore. So einfach so ist es.
So läuft's.
Das könnten wir eigentlich auch machen.
Ja, aber naja.
Oh, ganz kurz möchte ich noch auf eine Sache eingehen, weil ich glaube, das Thema Rotation haben wir eigentlich abgeschlossen, oder?
Ja.
Nämlich noch, weil das aus Fanperspektive sehr wichtig ist, auf die Situation jetzt im Stehplatzblock gegen Valencia, weil da war ja wirklich absolut tote Hose. Alle haben ja versucht danach, also von Vereinsseite, zu sagen, ja, die Stimmung war ja gut, wir hatten ja unsere Klatschpappen, Klatsch, 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 Klatsch. Aber es war jetzt schon krass, so ein Block zu sehen, wie so ein Block ausschaut, wenn's denn die Einlasskontrollen gibt. Mhm. Und jetzt, man ist jetzt sicher nicht mal sicher, ob es jetzt gegen Wolfsburg keine Einlasskontrollen mehr gibt. Also, ja. Boah, das war schon krass. Ohne Stehplatzblock. Ich weiß, das ist Usus eigentlich überall. Aber mir hat es gefallen, dass es bei uns noch nicht so ist. Also fand ich schon krass. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, ich habe ja meine Meinung schon dazu gesagt. Wenn es muss halt, Stimmung ist gut und wichtig, aber es muss halt einfach alles auch sicherheitstechnisch in den richtigen Bahnen sein. Und ich finde, das muss erstmal gewährleistet sein. Man müsste sich da halt zusammenhocken und dann ein besseres Konzept einfach erarbeiten, dass einfach alles so eine Kompromisslösung dann gibt.
Ja, aber ich habe eigentlich noch nie Sicherheitsprobleme gesehen bei uns oder davon gehört. Das läuft doch alles komplett human ab. Also wir haben ja schon so wenig Stehplätze in der Allianz Arena. Es gibt ja schon zu wenig Stehplätze. Wer jung ist und Bock auf Fußball hat, ja, ich will immer eigentlich im Stehplatz sein, aber ich kann eigentlich meistens nicht in den Stehplatz gehen, weil es einfach ausverkauft ist oder weil mich keiner mit reinnimmt da quasi in den Stehplatzblock. Da brauchst du dann auch die Freunde, die Leute, die dich da mit reinnehmen. Weil ich stehe tausendmal lieber beim Fußballspiel. Ich werde da die ganze Zeit angemault, wenn ich im Fußball bin, weil ich immer aufspringe, halt voll abgehe. Dann kamen schon so Sachen wie, können Sie sich mal wie ein normaler Mensch verhalten und sowas.
Ja, du bist halt da auch einfach immer total
schlimm. Ja, ich will die Emotionen leben im Fußballstadion, Nico.
Ja, aber die außenrum wollen eine Wurst essen und gucken.
Ja, die außenrum sind mir aber kackegal. Dann wollen ja, sie weiß. Ihre Wurst, was weiß ich. Aber
ja, ich krieg das dann immer ab, wenn dich die Leute anmeiern.
Was?
Ja, ich krieg das dann immer ab, wenn dich die Leute anmeiern und du meierst dann zurück und dann schauen die mich böse an.
Und dann gibt's Schlägerei und wir fliegen aus dem Block und dann, naja.
Nein,
nee, so ist nein, es auch. Nein, so ist es ja nicht, aber ja.
Ja, ich weiß ja.
Ich weiß nicht. Müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, ich wollte nur noch mal drauf hinweisen.
Genau.
Ja, ansonsten newsmäßig gibt's eigentlich gar nicht so viel. Uli Hoeneß war bei Jauch zu Gast und hat sehr viel über politische Themen geredet, wieder über seine Lieblingsleute, die Linken. Aber eigentlich hat das mit unserem Fußball-Podcast wenig zu tun. Aber
ja, wobei, eine Sache fand ich ziemlich cool, die er gesagt hat. Ich habe mir das auch kurz angeschaut, weil ich nämlich, ich habe Pflaumenmus eingekocht. Und in dem, ja, und in dem scheiß Rezept stand drin.
Du Pussy, ey.
Hey, Vorsicht. Und in dem Rezept stand dran, 2 Stunden in den Ofen stellen. Aber dieses waren keine 2 Stunden, sondern 5 Stunden. Und ich war echt ewig wach an diesem Tag, weil das scheiß Pflaumenmus nicht eingekocht war. Und dann habe ich halt das angeguckt. Und was er gesagt hat, fand ich total witzig. Es geht ja darum, häufig sagen die, ja, warum müssen Fußballspieler so viel verdienen? Und Fußballspieler in Deutschland, hat Uli gesagt, spielen eine Halbzeit immer für die Steuer. Und deswegen spielen die manchmal eine Halbzeit auch immer total schlecht. Aber es ist doch auch schon irgendwie krass. Das ist tatsächlich auch wie bei normalen Menschen. Die 50% der Arbeitszeit geht halt einfach für den Fiskus drauf. Ist doch,
ja,
ist
aber
doch
das krank. Ist doch normal, oder? Wir arbeiten jetzt auch nicht einen halben Tag schlecht, oder?
Das weiß also, ich nicht.
Was ist das für ein Vergleich?
Das weiß ich nicht, wie du das machst.
Ich finde, die Fußballer wollten überhaupt keine Steuern mehr zahlen, weil dann spielen sie 90 Minuten perfekt.
Ja, man könnte es ausprobieren.
Ja, es wäre toll. Ja, na gut.
Na gut.
Sehr geil. Aber was mich noch gefreut hat, ist, dass Karl Hopfner trotz gesundheitlicher Probleme wohl 2 Ehrenämter bei uns annimmt. Und zwar geht er in den Aufsichtsrat und er wird wahrscheinlich Vizepräsident. Das finde ich sehr geil.
Echt? Ja.
Das freut mich, dass er nach 30 Jahren Vereinszugehörigkeit so dem Verein erhalten bleibt.
Ja, ist eine witzige Sache. Rummeniges Vertrag läuft ja auch, glaube ich, nächstes Jahr aus. Und eigentlich hätte ich ihn eher als Vizepräsident gesehen, weil Hopfner ja doch eher so, auch wenn er mega wichtig ist für den Verein, eher so ein bisschen gesichtslos ist nach außen, meiner Meinung nach, oder profillos, sagen wir es mal so.
Er hat keinen Fußballer-Background.
Ja, und ich hätte da eher Rummenigge gesehen und ich glaube, dass das vielleicht so heißt, dass der Rummenigge tatsächlich mit einer Kandidatur für die UEFA liebäugelt, weil man ja sagt, Platini wird FIFA-Chef als nächster, dann wäre der Posten frei. Vielleicht macht es tatsächlich der Rummenigge.
Boah, wenn das stimmt, du, dann das hast du mal gut kombiniert. Das könnte tatsächlich der Fall sein, ja.
Crazy.
Wobei der Kalle, ja, der ist schon sehr mit uns auch verwurzelt und lebt den Verein schon sehr, muss man sagen.
Ja.
Aber es könnte sein, das wäre natürlich ein herber Schlag.
Aber was könnten Rummenigge als UEFA-Chef machen, zum Beispiel im Sinne von Fair Play, Financial Fair Play, meine ich, weißt du? Mhm. Was wird da abgehen, wenn der da ist? Also, wir schauen das mal an. Nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. Wann jetzt die UEFA-Wahl ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Und er hat noch nichts angedeutet in puncto Verlängerung oder sowas?
Mhm. Oh, nicht, krass. Dass ich wüsste.
Ja, dann bin ich ja sehr gespannt. Das ist ja wirklich interessant.
Ja, wir gucken es mal an.
Genau.
Ja.
Und jetzt, bevor wir uns das nächste Mal hören,
ja,
gibt es zwei Spiele. Einmal sind wir alle im Stadion, auch mit unserem Fanclub. Wer uns treffen will, vielleicht hört uns ja noch jemand davor, um 19 Uhr sind wir am Bernie.
Yeah.
Also kommt bitte nicht vorbei und bewerft uns mit Bierdosen oder beprügelt uns, aber wenn ihr Hallo sagen wollt, wir treffen uns um 19 Uhr am Bernie und schreit einfach Erfolgsfans und dann kommen wahrscheinlich tausende Leute an. Und
glaub,
wir vielleicht auch.
Ich glaube eher, da gibt es auf die Fresse.
Naja. Wahrscheinlich, ja. Also zwei Spiele stehen an, einmal am 25.09. Bayern gegen Wolfsburg und einmal auswärts in Bremen. Ja, deine Prognose fürs Wolfsburg-Spiel, was ja zu unserer Hauptdiskussionsrunde passt, hier mit dem Thema Rotation. Es gibt Gerüchte, dass Schweini auf die Bank geht.
Ja, das wäre natürlich Rotation Deluxe, aber ja, das finde ich auch gut, wenn man so sozusagen, jetzt hat Schweini auf seinem jetzt momentanen Höhepunkt, denn macht er gerade so eine Leistungssteigerung durch, dass man jetzt erstmal sagt, na gut, jetzt kriegst du erstmal ein Spiel Pause, weil nicht, dass das Ganze wieder sozusagen ein Plateau erreicht.
Also die Gerüchteküche brodelt und das heißt auch wegen Abschlusstraining heute, weil dort waren halt Martinez, Gustavo in der Hauptelf, Robben war auch draußen, Müller, Kroos, Ribéry und auch Pizarro. Also tatsächlich will der jetzt da rotieren wie ein Wahnsinniger.
Ja, das Rotation.
Ist schon krass, mich wundert das wirklich komplett.
Ja, Rotation zum Selbstzweck ist natürlich auch schlecht, aber
einfach alle rotieren.
Genau, durch. Hauptsache ist der Hauptsache Club ist
selber auf dem Platz. So,
ja, aber Trainer, ich kann nicht spielen, ist mir egal, Hauptsache wir rotieren.
Genau, ich im Kreuzbandriss. Die Rotation, mein Junge, die Rotation.
Genau.
Naja,
ja.
Also...
Also Wolfsburg hauen wir auf jeden Fall voll weg. Was ich glaube, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger werden kann, ist auswärts gegen Bremen. Auch wenn es halt Bremen ist. Aber da ist so das erste Spiel, wo ich jetzt mir so denke, da müsste man vielleicht mal
echt, so ein mehr, bisschen mehr auf die als Bremse gegen treten. Schalke?
Ja, im Nachhinein.
Ach so, ja. Also ja, du hast recht, auf in Bremen, das waren immer hochemotionale Spiele gegen Bremen. Da geht es auch um einiges. Die werden sich da reinhängen wie Sau. Die haben jetzt relativ oft unglücklich verloren. Es wird spannend, aber gegen Wolfsburg, da fehlt mir auch echt der Glaube, dass wir da jetzt irgendwie großartig verlieren. Auch wenn hier Ibiza Olic bei denen gerade spielt.
Ja.
Also jetzt sag mal zwei Tipps, komm Nico. Wir sind doch die Pseudo-Experten. Jetzt leg dich mal fest. Bayern-Wolfsburg?
4-0.
Bremen-Bayern?
1-1.
Was?
Ja.
Ich sag Bayern-Wolfsburg 3-1 und ich sag Bremen-Bayern 1-2.
Yeah, ich will deinen Tipp.
Sehen.
Ja, wir müssen uns bloß merken, was wir getippt haben.
Ja, wir sagen einfach das nächste Mal, egal was passiert ist, ja, das haben wir doch gesagt.
Genau, es hört eh keiner an.
Genau so. Und dann schneiden wir hier den Podcast davor nochmal um und schneiden das dann so rein.
Das ist eine sehr gute Idee.
2-1.
Jawohl, schöne Sache.
Ja, cool. Dann bin ich gespannt, was eine Woche bewirken wird. Nico, wir sehen uns morgen im Stadion. Saugeil.
Yeah, Adele. Auf Wiedersehen.
Oh, bitte Adele. Hey, wenn du nochmal mit so einem
württembergischen Fuß
ankommst, ey.
Nee, wir müssen schon auch unsere Abschiedsfloskeln rotieren. Es wird alles rotiert.
Okay, wir rotieren auch unsere Abschiedsfloskeln, dann sage ich Arrivederci.
Jawohl, auf Wiedersehen. Ciao.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.